Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unserer Kooperationspartner entstanden.
EU-Verordnungen, nationale Gesetze und neue Richtlinien. Während Österreichs Wirtschaft das zweite Jahr in Folge schrumpft, gibt es ein fast ungebremstes Wachstum bei Bürokratie und Regulatorik. Doch wie lange kann Österreichs Wirtschaft die zunehmende Bürokratie noch verkraften, bevor nachhaltige Schäden entstehen? Dies diskutiert Eva Komarek im Studio der Presse mit Karl Grün, Director Standards Development beim Austrian Standards Institute, Andreas Klauser, CEO der Palfinger AG und Thomas Steinbauer, Partner und COO bei PwC Österreich. Der Talk findet im Rahmen des Reformclubs der Presse statt. In diesem Club diskutieren Entscheiderinnen und Entscheider, wie dieses Land wieder auf Kurs gebracht werden kann. Er will Veränderungen anstoßen und Reformen initiieren. Im Zentrum der heutigen Folge Deregulierung und Bürokratieabbau.
Europa verliert international an Wettbewerbsfähigkeit. Die EU-Kommission beauftragte deshalb Mario Draghi damit, eine Strategie zur Stärkung der europäischen Wirtschaft zu erarbeiten. In diesem als Draghi-Report bekannt gewordenen Papier wird auch unter anderem die hohe Bürokratie und Überregulierung sehr kritisiert. Und Draghi verweist darauf, dass seit 2019 in den USA etwa 5.500 neue Rechtsakte auf Bundesebene verabschiedet wurden. In der EU waren es im selben Zeitraum rund 13.000. Das ist also mehr als das Doppelte und das inkludiert noch nicht einmal die nationale Gesetzgebung. Welchen Einfluss hat denn dieser Unterschied auch auf die europäische und österreichische Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit? Herr Klauser, ich fange vielleicht einmal mit Ihnen an, als auch internationaler Konzern.
Ja, zum einen natürlich bringt es uns einen Wettbewerbsnachteil, dass wir einfach überreguliert sind, dass wir nicht nur Regeln haben, die vielleicht auch Menschen verstehen, die Unternehmen auch entsprechend handhaben und abwickeln können, sondern einfach überreguliert im Sinne von möchte alles auf Punkt und Beisprich kontrollieren und regulieren. Und dadurch kommen wir natürlich ins Hintertreffen, weil wir nicht nur Geld verlieren, dass es einen höheren Aufwand hat, sondern auch Zeit, viel Zeit. Und da kommen wir natürlich dadurch sehr stark ins Hintertreffen gegenüber den USA.
Mhm. Herr Steinbauer, abgesehen jetzt von der EU-Gesetzgebung ist ja Österreich auch ganz besonders ein Land der überbordenden Bürokratie. Inwieweit trägt denn da auch das föderale System dazu bei, dass diese Bürokratiebelastung besonders hoch ist?
Naja, ich glaube, da muss man sich entscheiden, ob man sich das leisten möchte, nicht? Wir haben eine Bundesebene, wir haben viele Länderkompetenzen, wir haben die EU als dritte Ebene drüber und wir haben natürlich noch immer wahnsinnig viele Doppelgleisigkeiten zwischen Bund und Ländern in Österreich. Und gerade auch in den wichtigsten zukunftsfähigen Bereichen wie Bildung ist das, glaube ich, etwas, wo man unbedingt einmal hinschauen muss. Und an liebgewonnenen und traditionell über die letzten 70 Jahre vielleicht geschaffenen Institutionen doch einmal einen frischen Blick drauf werfen muss, was man wirklich auf Länderebene regeln soll, auf Gemeindenebene regeln soll und was wirklich auf Bundesebene gehört. Es gibt viele Beispiele unterschiedlichster Ausprägungen in unterschiedlichen Ländern. Wenn Sie die Schweiz anschauen, die eine fast reine föderale Organisation hat, funktioniert sehr effizient. Ja, die sparen sich wirklich fast eine ganze Ebene. Und für uns ist es als kleines Land natürlich umso anstrengender.
Wie nehmen Sie das, Herr Klauser?
Genauso, im Prinzip kommen wir ins Hintertreffen, dass wir einfach durch diese ganzen Regeln, die hier entstanden sind, durch dieses Regelwerk und dass immer noch eine Kontrolle auf der anderen liegt, auch die Eigenverantwortung weggeht. Also selbst die Entscheidungsträger bei den Behörden können keine Eigenverantwortung mehr übernehmen, weil es überreguliert ist und weil sie sich dann auch zum Teil hinter der Bürokratie auch verstecken können, wollen, müssen, um nicht entscheiden zu müssen.
Das heißt also, es behindert dann auch Innovation oder Weiterentwicklung oder wie meinen Sie das?
Es entstehen keine neuen Ideen. Das Thema ist ganz einfach, wenn alles in einem engen Korsett ist, entstehen keine neuen Ideen. Und man sieht es ja auch am Beispiel Italien, da sind viele Themen, die sicher nicht so optimal laufen, aber was Ideen betrifft, nachdem dort auch immer eine große Freiheit herrscht, entstehen dort auch viele neue Ideen. Ich rede jetzt nicht nur von Designs, genauso Innovation und Technologie, weil man einfach diesen Raum hat oder diesen Raum schafft.
Herr Grün, aus Ihrer Sicht, in welchen speziellen Bereichen ist denn die österreichische Wirtschaft jetzt vielleicht besonders überreguliert? Und was sind denn da auch dann die Folgen für diese Sektoren?
Also Austrian Standards steht ja für ein Ökosystem. Und da gilt es zu unterscheiden zwischen gesetzlichen Vorgaben und Standards in unserem Sinne, die qualifizierte Empfehlungen sind und die vor allem vom Markt initiiert werden und auch vom Markt gestaltet werden, gemeinsam auch mit anderen Stakeholdern entlang der Wertschöpfungskette. Und wenn Sie auf den Draghi-Report verwiesen haben, diesem Draghi-Report, das sehen Sie auch, kann man nachlesen, dass insbesondere europäische Standards im Sinne von Empfehlungen, wie man etwas gut machen kann, anerkannt werden als eine wesentliche Säule für die Stärkung des europäischen Binnenmarktes. Und wenn wir über den europäischen Binnenmarkt reden, sollten wir uns auch vergegenwärtigen, dass für ein exportorientiertes Land wie Österreich ganz wesentlich, dass wir hier auch uns nicht entkoppeln von der Weltwirtschaft. Und da gibt es Instrumente in der Standardisierung, wo europäische Standards angepasst werden oder gemeinsam entwickelt werden, auch auf internationaler Ebene, um so eine gemeinsame Sprache nicht nur in Europa und damit auch in Österreich zu entwickeln und anzubieten, sondern auch eine weltweite Sprache. Und das Ganze auch vor dem Vordergrund oder vor dem Hintergrund, und das steht eigentlich im Vordergrund, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, damit auch Europas in einem weltweiten Handel. Und wenn ich sage, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, kann man das über zwei Punkte machen. Das eine ist bestehendes Verbessern, Prozessoptimierungen, Senkung von Transaktionskosten etc. und Stärkung der Innovation, sprich Neues zu machen. Und hier bieten Standards und vor allem auch der Prozess der Standardisierung taugliche Instrumente. Sie haben angesprochen, wo gibt es Bereiche, wo es eine gewisse Überbürokratisierung gibt oder es als solche wahrgenommen wird. Bei uns ist es so, dass, wie schon erwähnt, Standards von der Wirtschaft beantragt werden und auch nur dort entwickelt werden, wo sie auch Sinn machen, wo sie einen Mehrwert bieten. In einem Dialog, der basiert auf Konsens, also überzeugen statt überstimmen, der auch getrieben wird durch wirtschaftliche Überlegungen, sprich wird das, was hier vorgeschlagen wird, kann sich das auch wirtschaftlich umsetzen lassen, auch zwischen den verschiedenen Stakeholdern, das heißt nicht ein einziges Unternehmen bestimmt, was der Standard ist, sondern das muss in einem offenen Dialog behandelt werden. Weiters, und das ist sozusagen ein gewisser Import aus den USA, ist dieser Hang zur hundertprozentigen Sicherheit. Ja, Risiko ist etwas ganz was Fürchterliches. Und diese Sicherheit, wir sehen es ja nicht, gibt es dann halt gewisse Fastfood-Ketten, wo man uns, früher haben wir gelacht, einen heißen Kaffee, da steht oben Vorsicht, Sie können sich verbrühen. Naja, das haben Heißgetränke so an sich. Oder Katze bitte nicht in die Mikrowelle geben, haben wir darüber gelacht. Heute sehen wir das in unserem Alltag. Ja. Bis hin, Kinder werden in den Kindergarten gebracht, aber ja, nicht, sie dürfen sich nicht verletzen. Aber ich bin noch aus einer Generation, wir sind auf die Bäume geklettert und sind runtergefallen und gesagt, okay, es gibt sowas Ähnliches wie die Schwerkraft. Wir sehen das auch in der Standardisierung, also hundertprozentige Sicherheit, wo wir dann sagen, wir wollen eher den risikobasierten Ansatz, sprich, wo gibt's diese Freiräume? Und das ist auch etwas, weil hier auch gesagt wird, in der Anwendung dieser Tools, ja, dieser Elemente, dieser Instrumente. Und Standards und Standardisierung sind ein strategisches Instrument angewandter Wirtschaftspolitik. Ja. Nur ein Instrument ist nur so gut, wie jene, die ausgebildet sind, es zu handhaben.
Aber reden wir vielleicht noch ein bisschen konkreter, auch in Anbetracht dieser hohen Zahl an Berichtspflichten, auch die in der EU herrschen. Welche Berichtspflichten könnten denn entfallen, ohne dass man gleichzeitig irgendwo die gesetzlichen Ziele dazu gefährdet?
Berichtspflichten, das ist natürlich wahnsinnig allgemein. Ich glaube, viele der Berichtspflichten sind einfach sinnvoll, ja, die es hier gibt. Aber wenn man sich dann im Detail anschaut und wenn man in die Umsetzung gehen muss, da sieht man halt einmal erst, wie unfassbar komplex das eigentlich ist und wie praxisfern das gestaltet ist. Das ist etwas, wo man dann als Praktiker sich auch denkt, wie kann jemand so ein Gesetz schreiben, der noch offensichtlich noch nie in einem Unternehmen gesessen ist und dann irgendwelche CO2-Werte jetzt ausrechnen muss. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir bereiten uns jetzt langsam auf so ein CSRD-Reporting vor für unsere eigene Organisation. Und wir sind jetzt kein großes, also ich sage auch von Umweltstandards hier irgendwie besonders speziell. Und wir haben seit Jahren, versuchen wir sehr, sehr akribisch, unseren CO2-Fußabdruck gut zu messen. Und wir haben meistens nur Dienstreisen und ein paar, also nicht spektakulär. Aber ich glaube, ich brauche 600 Datenpunkte, um allein irgendwie unseren Fuhrpark ein Stück weit halbwegs in eine Größenordnung zu bringen, wo ich einen gewissen Komfort habe, dass das passt. Und das ist natürlich gut und das sind wir am Anfang und das müssen jetzt, also das ist ein Mini-Beispiel, ja. Wenn man sich im Detail anschaut, wie man die Lieferkette von einem Unternehmen in ein Reporting reinbringen soll, wo man einfach nur die Augen aufreißt und sagt, Wie soll denn das irgendwie eine Zahl sein am Ende der Rechnung, die irgendwie realistisch ist? Ja, wenn man da im Detail einmal abtaucht und sich einmal ein halbes Jahr damit beschäftigt, das ist dann schon etwas, wo wir uns, glaube ich, schon alle sehr viele Bürokratie auferlegt haben.
Der Wirtschaftsprüfer sagt das jetzt, Tom. Ja. Was gut, dass Sie das an den Kickoff gemacht haben, dieses Themas. Und für uns als Unternehmen ist es noch ja viel schwieriger, dann wirklich hier das auch entsprechend umzusetzen, beziehungsweise auch zu verstehen. Und ich habe manches Mal das Gefühl, dass wenn Gesetze sowieso schon komplex sind, aber auch nicht verständlich sind, dass man sie noch einmal diskutiert, um sie noch einmal komplizierter zu machen, in der Hoffnung, irgendwann versteht es entweder jeder oder keiner und dann funktioniert das. Aber das wird nicht klappen. Auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass wir zusätzliche Kosten haben, nicht nur Manpower. Wir haben auch in der Entscheidungsfindung zusätzliche Schleifen, die wir drehen müssen. Und mit all diesen Themen fallen wir natürlich deutlich hinter den Amerikanern zurück. Ich rede jetzt gar nicht von den Chinesen, aber hinter Amerika fallen wir natürlich deutlich zurück, wo in Amerika also die Ausgewogenheit zwischen Nachhaltigkeit per se und Wirtschaft auch immer doch ein gewisser Ausgleich auch stattfindet, weil jeder weiß, wenn es der eine nicht kann, kann es der andere nicht finanzieren und vice versa. Und wir haben ja hier auch Themen klar so gestaltet, auch was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, dass wir einfach sagen, es muss auch irgendwo in einem Businessplan enden. Ja? Es muss auch ein Businessplan damit aufgehen und da lassen sich viele Themen aufgreifen. Nur wenn sie vorher so reguliert sind, dass es gar nicht dazu kommt, darüber nachzudenken, dann läuft was falsch.
Es wird ja stark gefordert, dass die Bürokratisierung sinken muss, diese Belastung sinken muss. Aber wie soll das funktionieren oder wie kann man das angehen konkret?
Was mir auch an der Standardisierung gefällt, ist eine Entpolitisierung von Sachentscheidungen. Ja. Also weg von Anlassstandardisierung, sondern ja schon vorausschauend, antizipierend die Zukunft, dass man die Probleme, die man schon so absehbar sind am Horizont, heute schon angeht, also Standards für die Zukunft gestaltet, aber auch, und jetzt bin ich auch wieder bei Ihnen, innovationsoffen, technologieoffen. Hier sozusagen einen Rahmen vorgibt, in dem man sich bewegen kann, aber nicht muss.
Ich denke auch Behördenabläufe, ich denke, da sind viele historisch gewachsen. Und wenn ich mir unser Schulsystem anschaue, ich glaube, die wenigsten Lehrer haben E-Mail-Adressen in Österreich, persönliche oder geschweige denn irgendeine Infrastruktur, mit denen sie mit den Kindern kommunizieren können. Zumindest war das zur Zeit, als die Pandemie begonnen hat, ist meiner Wahrnehmung ganz klar. Meine Tochter war in einer Gymnasium, mein anderer Sohn war in einer Montessori-Schule. An dem Freitag, wo es hieß Lockdown, am Freitag hatten die Montessori-Leute ihre Microsoft Teams-Umgebung aufgesetzt und am Montag wurde unterrichtet. Und im Gymnasium war mal eine Woche Diskussion, Schockstarre, wie wollen wir da jetzt eigentlich? Ja. Und natürlich fehlt da vielleicht auch einfach das Geld oder der Wille. Glaube ich gar nicht, dass der Wille fehlt. Ja. Die Lehrer sind sicher sehr motiviert, aber einfach von der Infrastruktur und von Innovationsgeist, was könnte man da machen? Wir arbeiten mit den modernsten technischen Hilfsmitteln, was wir für Kommunikationskanäle in unserem Job haben. Ja. Das würde ich jeder Schule wünschen. Projektmanagement-Themen, einen Stundenplan mit AI-Designen, da braucht man nicht hunderte Stunden irgendwie überlegen, welcher Lehrer wann wie wo. Ja. Das ist heutzutage in Sekunden möglich, vielleicht einfach offen zu sein für das. Da braucht es sicher Offensive und mehr Mut, ja, und mehr Freude und halt auch weniger Kompetenzgezerre. Und in dem Bundesland soll das nicht so sein und in dem halt schon. Und da gibt es viele Möglichkeiten.
Also der Föderalismus ist eines der großen Probleme, höre ich da jetzt so raus. Also man müsste das sozusagen österreichweit vereinheitlichen.
Man leistet sich einen Föderalismus und das war in der Vergangenheit sicher schön. Ja, und das ist auch folkloristisch wichtig und kulturell. Und wir sind ein Kulturland, das hat eine gewisse Schönheit auch gehabt. Ja. Aber in Zeiten wie diesen, wo von außen eine unglaubliche, wie soll ich sagen, beschleunigte Innovation durch künstliche Intelligenz zum Beispiel eben passiert, ja, können wir uns nicht mehr darauf zurückziehen, dass wir so eine schöne Kulturnation sind und so schöne Bergseen und Alpentäler haben. Ja. Wir haben eine super Wirtschaft, aber die braucht wirklich auch hier weniger Bürokratisierung und mehr Innovation. Und deswegen müssen wir auch vielleicht, wenn wir sagen, es ist immer Wahlkampf, da muss man halt vielleicht beginnen, alle Landtagswahlen und die Bundeswahl zusammenzulegen und da kann man 5 Jahre lang arbeiten in Ruhe. Und wir machen keinen Wahlkampf und nach 5 Jahren wählen wir wieder alle neu. Da könnte man 5 Jahre lang oder 4,5 Jahre lang einmal arbeiten, anstatt immer von Landtagswahl zu Landtagswahl. Mhm. Und das ist schon ein Grundübel, würde ich mal sagen, in der Struktur. Da kommen wir nicht raus, wenn man Zeitung liest jeden Tag. Da geht es ja nicht mehr um Inhalte.
Ja, und das verlangsamt die Prozesse. Das reduziert die Effizienz, kostet mehr Geld und reduziert auch die Leistungsfähigkeit. Das ist ja alles eine Kette, die sich dann nach vorne fortsetzt und dann wundern wir uns, weil wir komplett mit den Kosten fernab des Mitbewerbs oder des internationalen Wettbewerbs liegen, weil wir einfach in diesen Grundkosten, die wir schon haben, dass wir überhaupt was erreichen, schon gar nicht hinkommen können, wenn wir es in der Zeit nicht schaffen.
Ich meine, ich nehme mal an, dass das ja auch so in großen Konzernen ist es schon ein Problem, aber ich vermute mal ganz besonders unter Druck sind ja diesbezüglich dann wahrscheinlich die KMUs. Ich denke, Sie sehen das vielleicht, weil Sie ja auch mit KMUs arbeiten.
Ja, klar. Also es kommt natürlich auf die, wie Sie sagen, Nische drauf an, aber wenn Sie in einem Bereich arbeiten, der von einer neuen Technologie einfach disruptiv überrascht wird. Ja. Also als Beispiel, früher, wenn Sie große, komplexe Analysen brauchten, mussten Sie einen großen Unternehmensberater engagieren. Der hatte dann die Rechenpower und das Netzwerk und der hat dann mit seinen riesen Datenbanken da riesen Ding aufgesetzt. Das macht Ihnen heute ein Student mit einem Laptop. Ja. Da brauchen wir jetzt nicht mehr irgendwie Millionen ausgeben für einen Unternehmensberater. Das ist alles möglich technisch. Ne. Oder wenn Sie jetzt einfach ein innovatives Produkt haben, ja, das plötzlich irgendwo entwickelt wird, das geht ja sofort viral. Wenn in Amerika irgendwas entwickelt wird, was wie Bombe einschlägt und wir hier in Österreich 3, 4 große, tolle, traditionelle KMUs haben mit demselben Offering, halt nicht digital, sondern irgendwie halt noch ein bisschen lokaler, persönlicher, das kann einfach wahnsinnig schnell gehen. Da bist du innerhalb von ein paar Monaten wirklich vielleicht, wenn du Pech hast, weg vom Fenster. Da braucht es einfach die Innovationskraft in Österreich.
Die neue KI-Gesetzgebung in der EU, die ist ja auch im Rahmen vom Draghi-Report ein bisschen unter Beschuss geraten, weil er im Endeffekt auch schreibt oder sagt, sozusagen, wir regulieren etwas, wo wir nicht einmal noch den Anschluss entsprechend gefunden haben. Wie kritisch ist denn das zu sehen?
Ich glaube, dass wir in Europa schon Dinge regulieren, die wir noch gar nicht verstehen. Und das ist ganz, ganz schwierig, wenn der es reguliert, das, was er regulieren muss, nicht versteht. Das ist eine große Gefahr, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch trotzdem offen halten, auch neuen Ideen Rechnung zu tragen, neue Ideen hereinzunehmen. Und genau diese Regularien hier, die behindern uns dabei. Und das ist etwas, was man sicher so in der Form nicht akzeptieren kann.
Vielleicht auch Thema künstliche Intelligenz. Also weit bevor der AI-Act vorgeschlagen wurde, gab es ja schon entsprechende Standardisierungsaktivitäten auf internationaler Ebene. Und jetzt gibt es eben hier auch europäische Aktivitäten in der Standardisierung, auch zur Unterstützung des AI-Acts. Was mich positiv stimmt, ist, dass wir eine recht gute Community in Österreich haben, weil sie auch angesprochen haben, KMUs, also der Anteil von kleinen und mittelständischen Unternehmen bei uns in der Standardisierung ist enorm. Mhm. Also 44% der Organisationen, die bei uns mitwirken, und das sind doch immerhin so 2800, sind KMUs, also 44%. Ja. Und dann haben wir noch große Unternehmen, aber vor allem Behörden, Organisationen der Zivilgesellschaft, Forschungseinrichtungen, aber auch Startups. Gerade auch Startups als Mittreiber, innovativ, auch innovative KMUs, müssen nicht immer Startups sein, die bei uns mitwirken. Und zurückkommen zum Thema Standards zur Unterstützung von künstlicher Intelligenz, auch hier wieder dieser Bottom-up-Prozess, wo eben hier gesagt wird, wir brauchen Fairness. Wir brauchen hier auch ein gemeinsames Verständnis, eine gemeinsame Sprache. Was versteht man zum Beispiel unter einem Risk Assessment von einer künstlichen Intelligenz? Wie gehen wir mit einem Bias um bei den Trainingsdaten? Wo hier eben alle, die davon betroffen sind, hier gemeinsam auf Augenhöhe mitwirken. Aber eben hier das Ganze eben wirtschaftsgetrieben, marktgetrieben, gemeinsam mit den Stakeholdern auch der Öffentlichkeit.
Vielleicht das noch, die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten, vielleicht noch so eine letzte Runde. Es werden ja viele der Regulierungen, werden ja auch zum Schutz beispielsweise der Konsumenten gemacht oder der Umwelt vor allem auch. Wie findet man jetzt einen guten Ausgleich zwischen quasi einer notwendigen Sicherheit und der Effizienz von einer Regulierung oder bei einem Gesetz? Wo findet man oder wie findet man da eine richtige Balance? So, dass noch alles gut funktioniert, ohne dass man erdrückt wird von der Bürokratie. Also Standardisierung ist sicher irgendwo ein Thema, allerdings Standardisierung ist natürlich nicht verpflichtend. Wie kann man das lösen?
Ich glaube, unter Einbindung vor allem der Betroffenen. Also das eine ist, eine Regelung zu schaffen, als Experte vielleicht auch. Aber wenn man sich einmal dann 5 Unternehmen hernimmt oder 10 und sagt, so, das wäre der Vorschlag, so würde man es machen, ist das für euch irgendwie realistisch, ohne dass ihr euch kostenmäßig umbringt, umsetzbar? Ja? Erfüllt es den Ziel der Übung? Oder haben wir da was übersehen, dass eigentlich hier plötzlich irgendwie 3 große andere Baustellen aufgehen, die wir eigentlich überhaupt nicht gesehen haben, weil wir sind Experten für das, aber eigentlich, da ist viel wichtiger. Ja? So zum Thema, wir schauen jetzt drauf, dass wir unseren CO2-Fußabdruck total gut managen, aber in Wirklichkeit ist die Lieferkette 80% vom ganzen Aufwand und die kaufe ich ein und die kann ich gar nicht aktiv so richtig gut dran noch. Ne? Also nur als Beispiel von der Dimension. Ne? Also ich glaube, Einbindung, viel mehr Praxisorientierung in der Regelung, mit Unternehmen sprechen, die sind ja alle wahnsinnig bereit, da mitzumachen. Also da habe ich noch niemand gesehen, der nicht sagt, boah, ist eine tolle Gelegenheit, lass uns mal mitgestalten. Da freut sich jeder, wenn er dabei ist. und einmal gemeinsam was zu finden, weil ich glaube auch, wie Sie gesagt haben, die Ziele, dass wir da besser werden müssen oder das Verständnis für die Regulierung, wenn das mal da ist, sind ja alle mit dabei. Mhm. Aber halt das, wie man es macht und wie man es umsetzt, ist halt dann wirklich die entscheidende Frage, was man macht. Da gibt's, glaube ich, schon immer sehr großen Konsens offen.
Ja, und ich glaube auch der Kontext zwischen Kosten und Nutzen, einfach auch zu schauen, was kostet uns was und was erreiche ich damit. Wenn das astronomische Kosten hat, für Zero Output wird das kein Unternehmen anwenden, dann ist das im Prinzip nur eine Bürde. Und ich glaube, wenn man da einfach auch wieder, um das vielleicht in einfachen österreichischen Worten zu sagen, den Hausverstand einschaltet, dann kann man hier auch vieles lösen.
Also genau diese Kosten-Nutzen-Analyse, aber eben auch, wir haben auch gesprochen über Nachhaltigkeit, also Denken in Generationen, man könnte auch sagen, Denken jenseits einer Legislaturperiode, ist natürlich auch bei uns ja insofern ein Thema, dass man sagt, naja, das kostet jetzt etwas in der Anschaffung, aber über die Lebensdauer des Produktes rechnet es sich. Und eben hier wird quasi auch den Blick über den Horizont zu wagen, und damit komme ich wieder zum Thema Mut, ja, den Mut zu haben, auch den Mut zur Lücke. Und sich immer wieder zu hinterfragen, ist das notwendig? Was ist der Mehrwert?
Und was kann ich weglassen?
Das war der Presse-Podcast im Rahmen des Reformclubs zum Thema Deregulierung und Bürokratieabbau. Wir bedanken uns fürs Zuhören.